This is Ben Crenshaw. You're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Radio Golfschau. Mein Name ist Frank Förster, ich bin Ihr mittelmäßiger Moderator. Heute zu Gast, zugeschaltet ist uns Niklas Adank, Tourplayer auf der Pro Golf Tour. Der einzige Deutsche in der Final Stage von der Open Qualifying vor 2 Wochen, 10 Tagen, wann immer das war. Wir freuen uns, dass er da ist. Wir haben viel zu besprechen über das Leben von einem Touring-Pro, der versucht, Schritte nach vorne zu machen, nach oben, sage ich mal. Und ich denke, das wird ein ganz tolles Gespräch. Niklas, herzlich willkommen bei Radio Golfshow.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja.
Gerne haben wir es gemacht. Ich schieße mal gleich los. Open Final Qualifying. Du warst der einzige Deutsche, der es ins Final Qualifying geschafft hat. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Locations in Schottland, wo es da jetzt abging. Und der einzige Deutsche, der im Feld ist bis jetzt, ist Stefan Jäger. Marcel Siem und Matti haben beide 5 untergeschossen. Da kommen ja die ersten 3, die noch nicht in der Open sind, auch noch ins Turnier. Aber es ist schon eine richtige Hausnummer, als einziger Deutscher im Final Qualifying zu sein. War das der größte Erfolg deiner Playing Career bis jetzt?
Auf jeden Fall einer der, also für mich persönlich schon, denn einer meiner Lebensträume, Lebensziele ist es eben, die Open mitzuspielen, beziehungsweise idealerweise irgendwann zu gewinnen. Für mich ist es das schönste Major. Es gibt ja immer diese Diskussion, ist es das Masters, ist es die British Open oder was auch immer. Aber für mich ist das Ganze drumherum, die Atmosphäre, wenn man im UK auf dem Linksplatz Golf spielen kann, einfach das Schönste überhaupt. Insofern, ja, ordne ich das auf jeden Fall sehr weit oben ein.
Es freut mich zu hören, dass du gesagt hast, nicht nur in der Open zu spielen, sondern auch zu gewinnen. Denn als ich zurückgekommen bin nach Deutschland und mir auf der DGV, auf der Seite vom DGV, das Golfteam Germany angeguckt habe und so weiter, um ein bisschen was zu lernen. Und dann haben sie so kleine, was ist euer Ziel, haben sie die ganzen Leute gefragt, Keimer und so, aber die anderen, die Jüngeren. Und von 9 von 10 war das Ziel, auf der Tour zu spielen.
Spannend.
Der Einzige, der damals gesagt hat, ich will Nummer 1 in der Welt werden und will Turniere gewinnen, war Hurley Long. Und das hat mich ein bisschen nicht irritiert, aber schon gewundert. Deswegen freut es mich sehr, dass du das sagst. Warum die Open? Du hast es du bist ein Links-Golf-Fan. Ist das der Grund? Ich meine, Masters hört sich ja auch nicht schlecht an. PGA Championship, kann ich verstehen, dass man das nicht unbedingt gewinnen muss.
Würde ich auch nicht nein sagen, natürlich. Aber wie gesagt, diese Linksgolf, die ganze Atmosphäre, die Art des Spielens, wo man einfach teilweise viel Wind hat, kreativ sein muss, darf. Und für mich ist es die reinste Form von Golf. Also ich erinnere mich immer an eine Proberunde über den Final Qualifier in Dundonald links gespielt in Schottland. Das ist direkt neben Troon. Und hau auf Loch 10 perfekten Drive mit der Fairway und lieg in einer oder auf einer großen Welle, stehe super doll bergauf aus 170 Metern in den Gegenwind, sodass ich irgendwie dann Eisen 6 in die Luft hauen musste, um überhaupt nicht die Welle zu erwischen. Und das hast du, glaube ich, auf anderen Plätzen weniger. Wenn du auf dem Fairway bist, dann ja, hast du häufig leichtere Lagen und diese Bad Bounces bei den Plätzen, die auch mal sehr trocken und schnell sein können. Das macht einfach unheimlich viel Spaß, wenn er mal gut springt, wenn er einen Topfbunker springt, natürlich weniger, aber das muss man einfach akzeptieren und ich finde, das ist einer der wichtigsten Aspekte im Golf.
Ja, und genau das macht das Golf ja so interessant, diese Unpredictability, mir fällt das deutsche Wort ja nicht an, aber man muss halt damit irgendwie umgehen, Nicht?
Genau.
Und deswegen bin ich auch nicht dafür, dass man, dass die Besten der Welt den Ball aus dem Divot nehmen. Dann ist man halt im Divot, weil irgendeiner den nicht repariert hat. So ist es, nicht? Da bin ich genau bei dir. Vielleicht kommen wir später noch auf das Linksgolf zurück. Du bist 1995 in Lüneburg geboren.
Genau.
Was sind deine frühesten Erinnerungen aus deiner Kindheit?
Ganz konkret habe ich meinen ersten Golftag noch in Erinnerung, weil Freunde aus der Nachbarschaft mich gefragt haben, ob ich Lust habe, mitzukommen auf den Golfplatz. Und wir dann dahin gefahren sind, ich auf der Driving Range stand, mit denen Bälle geschlagen habe und der Head Pro ankam und mich gefragt hat, warum ich meinen Fahrradhelm noch aufhabe, ob ich Angst habe, vom Golfball getroffen zu werden. habe ich mit 6 Jahren noch nicht so richtig verstanden, aber ist auf jeden Fall mir präsent geblieben. Und von dem Tag an, wenn man den Aussagen meiner Mom Glauben schenken mag, war ich eigentlich nur noch auf dem Golfplatz. Und ist mich einfach ein unfassbar toller Sport, ein unfassbar schönes Spiel. Und bin sehr froh darüber, dass ja, mich das schon so lange in meinem Leben begleitet und auch so eine zentrale Rolle spielt.
Ja, ich denke, eine Voraussetzung für einen Touring-Pro ist ja, dass man früh anfängt.
Im Normalfall ja.
Im Normalfall, ja.
Also
Nicht
ja,
immer.
es gibt ein
Ja,
paar
immer
Ausnahmen,
Pro. Aber
aber absolut.
wie ging es dann weiter? Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du gemerkt hast, du, ich bin richtig gut, ich kann das gut und ich könnte mir vorstellen, das zu meinem Beruf zu machen?
Auf jeden Fall. Also das kam dann, glaube ich, verhältnismäßig spät. Man kennt ja immer diese Erzählung von Topstars auch, die in irgendwelchen Interviews sagen, ja, sie haben mit 12 schon auf dem Puttinggrün abends gestanden und gedacht, okay, der Putt ist jetzt für die US Open. Das war es bei mir gar nicht, weil wir das Spiel geliebt. Das war für mich immer ein toller Ausgleich auch einfach. Aber als ich dann mit 18 nach Falkenstein gekommen bin, habe ich mich sehr, sehr entwickelt unter meinem damaligen Trainer und dem ganzen Umfeld, was wir da in der Mannschaft hatten. Also das war sehr kompetitiv und ich hatte einfach gute Freunde, mit denen ich viel trainiert und gespielt habe. Und die Förderung vom Club aus war halt auch toll. Und da habe ich dann in dem Jahr gleich einen Hamburger Meistertitel gewonnen, Clubmeister, bin bei meiner ersten Herren Deutsche Meisterschaft Vierter geworden und Zweiter bei den deutschen Jugendmeisterschaften und dachte so, okay, irgendwie macht das halt auch Spaß, dieses Turniergolf auch auf einer höheren Ebene zu spielen. Hatte in dem Jahr auch die French Amateur gespielt und ja, das zu verbinden einfach mit dem Spaß, den ich am Spiel allgemein immer hatte. Und dann einfach zu sehen, okay, ich kann auch auf einer stärkeren Ebene mithalten und diese Situation im Turnier zu sein und das gewinnen zu können, ist was Besonderes und es macht auch ein Stück weit abhängig, weil es eben im Kontrast zum, in Anführungsstrichen, normalen Leben sehr aufregend ist. Du hast viel Adrenalin in dir und auch in der deutschen Golfliga, wo ich auch für die Mannschaft lange gespielt habe. Mit dem Team zusammen gab es immer wieder Situationen, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde, wo wir dann im Final Four waren und einen entscheidenden Putt für den Sieg hattest oder irgendwie sowas. Dann ist das schon was sehr Besonderes und das sind die Momente, die einen noch antreiben, weiter zu trainieren.
Ja, es ist interessant. Ich meine, Golf als Sport für einen Einzelsport, wenn es dann mal Team-Competitions gibt, und das finde ich super an der DGL und die Final Four, und das finde ich, sind super, super Events. Das macht ja auch noch, dann gibt es noch eine ganz andere Dimension, wenn man als Team spielt. Sieht man ja auch im Ryder Cup.
Absolut.
Du hast gesagt, du warst damals 18. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du gesagt hast, hey, pass mal auf, ich will Golfprofi werden?
Ganz positiv. Also meine Mama sowieso, die hat mich immer bei allem unterstützt und hat gesagt, Hauptsache, du bist glücklich, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Und mein Papa auch, er ist selber schon lange Golfspieler gewesen und insofern hat er mich da auch unterstützt und ja, hatte da vollen Support schönerweise, wofür ich auch sehr dankbar bin.
Hast du dann in den USA studiert?
Nein, tatsächlich
Nein.
nicht.
War das ein Gedanke?
Auf jeden Fall. Hab dann aber aus Familiengründen davon abgesehen, im Nachhinein, ich meine, man weiß nie, wie es ist oder war, aber bereue ich das ein Stück weit, weil es einfach eine tolle, tolle Plattform ist, um sich weiterzuentwickeln. Du hast gute Golfplätze, du hast, je nachdem, welche Uni du auswählst, gute Trainingsbedingungen das ganze Jahr über. Und mittlerweile ist es ja auch großartig, wie sich dieses System nochmal weiterentwickelt hat und was für Sprünge du schon am Anfang machen kannst. Bin dann aber noch eine Zeit Amateur geblieben. Bis Ende 2016 habe ich dann eine Einladung zum Pro-Golf-Tour-Finale bekommen, zu dem Turnier dann Pro geworden, weil ich auch die Woche zuvor die First Stage gespielt habe für die DP World Tour Q-School und da weitergekommen bin und habe dann das Tourfinale der Pro-Golf-Tour gleich gewonnen. Beim ersten Start als Pro. Das war natürlich auch ein ganz schöner Start, aber ja.
Apropos Pro-Golf-Tour, liebe Grüße an meinen Freund Goldi in München. Goldi, ich hoffe, dir geht's gut im Retirement. Ja, und ich denke, jeder, der gut Golf spielt und sich entscheidet, Golf zu seinem Lebensunterhalt zu machen, will erstmal Spieler werden, nicht ein Trainer. Das wäre ja auch so, denke ich mal. Oder ist es ja?
Absolut,
Genau.
absolut.
Hast du eine PGA-Ausbildung gemacht als PGA-Pro?
Habe ich noch nicht.
Mhm.
Es ist etwas, mit dem ich liebäugle, auf jeden Fall, weil mir der Aspekt auch sehr viel Spaß macht. Also ich habe mehrere Freunde, denen ich in den letzten Jahren weitergeholfen habe mit ihrem Golfspiel. Auch meinen großen Bruder zum Beispiel, mit dem fing das alles an. Und mir macht es unheimlich viel Spaß, das zu teilen, was ich lerne. Ich liebe es auch allgemein, weil Golf so vielseitig ist und sein kann, auch das anderen Leuten mitzugeben und denen weiterzuhelfen. Insofern ist es eine spannende Option auf jeden Fall, aber im Moment bin ich diesen Weg noch nicht gegangen.
Ich denke, da bist du auch noch viel zu jung für, denn gerade mal 30, das ist ein gutes Alter für einen Touring-Pro, denke ich mal. Und ich denke, Rory McIlroy ist, glaube ich, auch kein PGA-Pro.
Das glaube ich auch
Kann
nicht.
ich mir vorstellen.
Ja.
Also, es ist keine Voraussetzung. Also, du hast gesagt, dann bist du zum Pro geworden, Pro Golf Tour. Wenn man sich auf der Pro Golf Tour oder auf der Alps Tour oder auf der Nordic Tour, wie sie damals hieß in Skandinavien, oder selbst auf der Challenge Tour, wenn man sich da das Preisgeld anguckt, um das gespielt wird, dann kann man sich eigentlich nur am Kopf kratzen und fragen, wie finanzieren die Jungs das? Was kostet für dich eine Saison auf der Pro Golf Tour, jedes Turnierspiel?
Also jedes Turnier zu spielen an sich können wir Reisekosten von vielleicht 20.000 mindestens einrechnen. Dazu kommen aber natürlich Lebensunterhaltskosten und wie du gesagt hast, die Preisgelder sind sehr gering. Sind auch nicht erhöht worden in den letzten Jahren, wie das einige andere Touren auch getan haben. Aber unabhängig davon kommen dann natürlich auch Trainerkosten dazu, Clubmitgliedschaft, Material. Also es ist ja auch nicht jeder hat das Glück, Marken zu haben, die einen unterstützen. Bei mir ist es zum Beispiel Ping oder ich kriege Bälle von Bridgestone, worüber ich auch sehr happy bin, werde von Peter Millar, was die Golfkleidung angeht, ausgestattet. Also da habe ich schönerweise sehr tolle Sponsoren, Schrägstrich-Partner gefunden, die mir das leichter machen. Aber wenn man all das zusammenrechnet, braucht man schon wenigstens 30.000, 40.000 im Jahr. Und dann muss man auch noch essen und schlafen irgendwo.
Genau, ich
Aber
meine, man denkt hier, Nummer eins, die Pro-Golf-Tour, ihr spielt ja auch in Ägypten. Oder habt ihr
genau.
in Ägypten gespielt? Es ist ja nicht nur hier, dass ihr hier ein bisschen im Schwarzwald rumtingelt.
So ist es.
Nicht? Bridgestone, das ist interessant. Ich spiele jetzt auch wieder, wenn ich spiele, Bridgestone-Bälle. Das ist eine
Sehr gut.
ganz, ganz lange Geschichte, wo ich ein Problem hatte mit Bridgestone, der Reifenfirma. Da konnte ich die eine Zeit lang nicht spielen, aber habe ich es doch gemacht. So, 20, 30, 40.000, und dann bist du dabei. Und gewinnst was, wenn du den ersten Preis gewinnst? 5.000?
Genau.
Bei der Pro Golf Tour, sowas in der Gegend.
Genau.
Caddies.
Wenn man sich die leisten kann, ist das super.
Ja, spielst du mit Caddy?
Bitte?
Spielst du mit Caddy?
Wenn möglich, ja, aber derzeit noch nicht mit professionellen Caddies. Also ich hatte mal Einladung bekommen für die ehemals European, jetzt DP World Tour. Da hatte ich jeweils professionelle Caddies dabei. Aber ich sag mal so, auf der Pro Golf Tour ist es halt für die, die das wirklich beruflich machen, auch einfach nicht so reizvoll, weil die Preisgelder eben so gering sind. Bei mir waren es bisher einfach immer enge Freunde. Meine Mom ist ab und zu mal mitgekommen, was auch super schön
Und
war.
dann du. Toll.
Also, das geht alles.
Ja, und viele stellen sich, haben vielleicht diese Vorstellung vom Touring Pro, Courtesy Cars, Business Class, Lunch, Dinner da und so weiter und so weiter. Aber bei euch nicht und auch auf der Challenge Tour nicht. Nicht? Es geht ja darum, ihr müsst da irgendwie hinkommen. Nicht? Wahrscheinlich, wenn ihr ins Flugzeug geht, biegt ihr nach rechts ab und nicht nach links. Dann gibt es keine Courtesy Cars. Ihr müsst irgendwie vom Flughafen zu irgendeinem Club kommen, der wahrscheinlich gar nicht in der Nähe ist. Denn ich habe mir diese Stationen angeguckt, wo ihr spielt. Das ist ja meistens nicht irgendwie Großstadt. Nicht? Da müsst ihr hinkommen, dann müsst ihr da irgendwie schlafen, dann müsst ihr euch irgendwie Zimmer, so stelle ich mir das vor, Zimmer teilen und so weiter. Hört sich auf jeden Fall stressvoll an.
Absolut.
Nicht nur
Also,
finanziell, sondern auch emotional.
ja, man gewöhnt sich daran. Man muss aber auch wirklich Lust darauf haben und man muss das große Ganze sehen, dass es halt ein Riesenprivileg ist, diesen Job ausüben zu können. Und im Endeffekt, auch wenn ich jetzt schon länger auf der Pro Golf Tour bin, als es mir natürlich lieb ist, aber es ist auch nur ein Zwischenschritt. Und deswegen darf man diese Satellitentouren oder auch die Challenge-Tour Strich Hotelplanertour, wie sie jetzt heißt, eigentlich nur als Sprungbrett sehen, als Zwischenschritt. Es spielen auf jeder dieser Touren unglaublich gute Golfer. Und da sich durchzubeißen, ist halt einfach auch eine große Challenge. Aber ja, wenn man das aufgrund der Courtesy Cars und dem tollen Jet Set Leben macht, dann ist man, glaube ich, falsch aufgehoben als Golfprofi, weil natürlich kommt das irgendwann, das muss man sich halt erarbeiten, indem man einfach verdammt gutes Golf spielt. Aber ich glaube, was einen wirklich antreiben sollte, um diesen Beruf zu machen, ist die Liebe zum Spiel und die Liebe zum Wettbewerb, dass man sich da durchsetzen möchte und dass das in seinem Naturell irgendwo verankert ist, dass man diese Competition einfach sucht und ja, in diesem Job auch wirklich findet.
Ja, ich meine, wie heißt die Challenge Tour jetzt? Hotel Plan?
Hotelplanatur, ja.
Vielleicht könnt ihr ja da wohnen. Bei denen, wenn ihr da rumfahrt.
weiß.
Wenn man sich überlegt, ich meine, Scottie Scheffler kommt von der Korn Ferry Tour. Brooks Koepka ist auf der Challenge Tour groß geworden. Den kannte keiner. Dann hat er auf der Challenge Tour gewonnen und dann hat er gehofft, vielleicht zurück nach Amerika zu kommen. Jetzt hat er, was weiß ich, vier Majors, fünf Majors. Es ist also
Fünf.
möglich. Und du hast gerade angesprochen, dass es halt sehr, sehr gute Golfer sind. Und ich denke, das ist auch ein Ergebnis von dem Spiel, das jetzt ein globales Spiel ist. Denn neue Talente aus was weiß ich woher, ja, wenn man sich die Startliste anguckt von einem Challenge Tour Event oder von dem Open Qualifier, die kommen ja auch wirklich von überall her. Das sind ja jetzt viel mehr Leute, als es früher waren.
Absolut.
Und dann gucke ich mir an, dann schießt ihr da auf der Pro Golf Tour, also ich 15 unter, 20 unter, der Sieger.
In drei Runden, ja.
Ja, und drei Runden. Und dann denkt man sich, wie groß sind eigentlich diese Unterschiede zwischen diesen Level-Touren? Zwischen, sagen wir, nehmen wir mal Pro Golf, Challenge, European Tour. Bleiben wir mal in Europa. Kannst du das quantifizieren in Schläge pro Turnier oder könnte, wenn jetzt jemand von der Challenge Tour Und das habe ich auch aus erster Hand gehört, jetzt nicht unbedingt Challenge Pro Golf Tour, aber European Tour Challenge Tour. Wenn man seine Tourkarte hat für die European Tour, heißt ja noch lange nicht, dass man in jedem Turnier mitspielen darf.
So ist das.
Und die Jungs, die dann nicht mitspielen dürfen bei den großen Turnieren, schleichen sich dann die Wochen auf die Challenge Tour, um da den Challenge Tour Leuten das Leben heiß zu machen. Wie würde, ich weiß jetzt nicht, wer Nummer 1 auf der Challenge Tour ist, keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Würde der ein Pro Golf Tour Turnier dominieren?
Wahrscheinlich schon. Nicht zwangsläufig. Also es gibt auch genug Spieler, die häufiger mal auf der Challenge Tour spielen, aber zum Beispiel auf der Pro Golf Tour angefangen haben. Also ich würde schon sagen, die Plätze sind unterschiedlich anspruchsvoll, also bezogen auf die Spielbereiche, die gefordert werden. Und die Plätze sind schwieriger auf der Challenge Tour, noch schwieriger auf der DP World Tour, da die Fahnenpositionen anders gesteckt werden. Und die Qualität der Anlagen ist im Normalfall dann auch einfach deutlich besser dort oben. Die Plätze, die wir spielen, sind halt in Anführungsstrichen normalere Golfplätze, bei denen es zum Beispiel die DP World Tour nie in Erwägung ziehen würde, ein Turnier stattfinden zu lassen, sei es das Layout oder sei es die Kapazität der Anlage. Ich meine, das hat natürlich jetzt nicht viel mit der Spielbarkeit zu tun, aber es ist schon was anderes. Das Rough ist dann auf der DP World Tour im Normalfall höher und die Grüns sind schneller und härter als das, was wir haben. Aber im Endeffekt, also mein Weg, das damit umzugehen, ist einfach es zu akzeptieren. Der, der die Woche gewinnt auf der Pro Golf Tour, der freut sich über das Turnier, beschwert sich nicht großartig. Und man sieht aber schon, dass Jungs, die zum Beispiel auf der Challenge Tour gespielt haben, dort abgestiegen sind und im darauf folgenden Jahr wieder auf der Pro Golf Tour anfangen, dass sie auch schnell wieder hochkommen. Ist bestimmt auch eine mentale Komponente, dass man sagt, okay, jetzt bin ich meinem Schritt wieder, meinem Ziel wieder einen Schritt ferner und möchte da jetzt wieder wegkommen. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass die Qualität der Spieler auf der Challenge Tour nochmal eine andere ist, aber es auch im Laufe der Jahre deutlich mehr richtig gute Spieler auf den Satellite-Touren gibt und man sieht es ja auch, dass einige, die aufsteigen, sich dann auch behaupten. Oder das war es noch 2017, bin ich mit Nikolai von Dellingshausen viel zusammengereist. Den kenne ich auch noch aus der Bundesliga-Zeit ganz gut und der hat es ja direkt geschafft, indem er drei Turniere gewonnen hat. Hat dann auch auf der Challenge Tour eine Bombensaison gespielt. Und da gibt es einige Fälle von. Oder wenn man sich an Matt Wallace erinnert, der hat die Alpstour zerschossen, als er damals da war. Und ist dann direkt auch weiter aufgestiegen. Also, ja, es kann so und so gehen.
Aber nicht, ich meine, guck mal, 15 unter für 3 Runden, das ist mir egal, wie einfach der Platz ist.
Ja,
Nicht?
das
Ich
musst du
meine,
erstmal machen.
das ist ja kein, das musst du erstmal machen. Genau, das
Ja.
musst du erstmal machen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der Unterschied zwischen den Touren weniger als ein Schlag pro Runde ist, von der Stärke der Spieler her. Ich weiß nicht, es war irgendeine Scientific Study, war nicht irgendwie so jemand, der gesagt hat, oh, wäre das akkurat? Ich meine, du hast ja jetzt, ich kann mir vorstellen, dass das Open Final Qualifying, das waren schon richtig harte Bedingungen.
Ja, es war ein sehr anspruchsvoller Golfplatz. Also Dundonald Links heißt er ja und ein klassischer, wunderschöner Linksplatz, aber wie die Fahnen gesteckt waren, das war noch human, weil wir auch 36 Loch an dem Tag spielen mussten. Aber da hast du auf jeden Fall Schüsse gehabt bei einem Par 4, wo du einen guten Drive gehauen hast, hast noch ein Eisen 5 auf eine Fahne, die in der oberen Welle steht und das Grün an sich sehr, sehr klein und schmal war und du dann einfach tricky Schläge hattest. Also da ist halt das Kursmanagement, wo platziere ich den Ball, welchen Winkel lasse ich mir und solche Sachen nochmal mehr gefragt, als es auf einigen normalen Plätzen ist, die man vielleicht kennt.
Was sind die Stärken in deinem Spiel?
Mittlerweile ist es das Putten. Ich habe einen sehr guten Putt-Coach gefunden in Dänemark, und das hat sich sehr gut entwickelt. Also ich track ja meine Runden, also eigentlich jede Runde, die ich spiele, und schaue dann in die Statistiken über einen längeren Zeitraum und gucke ja, welchen Bereich ich gerade verbessern möchte, weil es ist doch ein Unterschied im Vergleich zu, ja, ich gucke mal, wie viele Grüns ich getroffen habe, wie viele Putts ich gebraucht habe. Und im Normalfall das, oder das Driven auch definitiv. Ich habe den Ball relativ lang und ziemlich gerade.
Das
Aber
hilft.
das hilft auf jeden Fall. Es macht das Leben leichter. Und historisch gesehen war es immer das Eisenspiel, beziehungsweise auch das Wedge-Spiel. Aber ja, im Moment laut Statistik ist es eindeutig das Putten und dann gefolgt vom Driven und dem Wedge-Spiel.
Ja.
An den Eisen arbeite ich gerade ein bisschen mehr mit meinem Coach.
Ja, über den sprechen wir gleich auch noch.
Jawohl.
Von diesen ganzen Statistiken, und die gibt es ja jetzt auf den Seiten von der PGA Tour, von der European Tour, gibt es ja hunderte verschiedene Kategorien. Ich meine, Putting, Putts per Round, das kommt ja auch darauf an, wie nah man den Ball an die Fahne kloppt, nicht? Und welche Statistiken sind für dich im Moment besonders wichtig, die du dir anguckst?
Also die Statistik-App, die ich nutze, heißt UpGame und da kriegst du die Strokes-Gain-Werte für jede Distanz beziehungsweise für jeden Spielbereich. Und was ich halt spannend finde, ist meine Miss-Pattern, also meine Dispersion, meine Streuung, die ich habe bei unterschiedlichen Schlägen. Und da muss man eben differenzieren zwischen, oh, ich habe den Ball schlecht getroffen und habe ihn nach rechts oder links verzogen oder war es vielleicht auch eine schlechte Entscheidung, also habe ich den falschen Schläger genommen, deswegen ist der 5 oder 10 Meter kurz. Und das ein Stück weit rauszufiltern, ist sehr hilfreich, um da einfach ja, gute Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise eben auch über einen längeren Zeitraum, wie ich das mit meinem Putt-Coach auch habe. Da gebe ich eben ein, bei jedem Putt, den ich spiele, hat er einen Break von rechts nach links, links nach rechts, auf welcher Seite misse ich ihn und kann er halt auch so Rückschlüsse ziehen im Sinne von, habe ich den richtig gezielt, habe ich da irgendwelche Tendenzen in meinem Spiel und so kann man das ganz gut rausarbeiten, dann eben schauen, ist es technischer Natur oder ist es Screen Reading, ist es Speed. Und so geht man da eigentlich ganz gut vor.
Also ein bisschen mehr Tiefe. Bist du schon mit
Genau.
einem Besenstiel unterwegs oder bist du noch beim kurzen Putter?
Ich bin noch oldschool mit einem
Das ist sehr schön.
goldenen Ping-Ansa.
Oh, Alter, das ist super.
Ja, und den Putter liebe ich sehr.
Ja, wenn es funktioniert, warum solltest man dann wechseln?
Absolut.
Du hast gerade auch Nikolai von Dellinghausen erwähnt, der ja jetzt vor kurzem gewonnen hat auf der European Tour. Und du hast gesagt, du hast mit ihm gespielt in der Bundesliga. Ein guter Freund von Radio Golfschau ist Gummi Kristjansson, der lange Zeit der beste Spieler in Island war, der auch auf der European Tour ein bisschen gespielt hat und auf der Challenge Tour. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ich habe mal mit ihm eine Proberunde zusammengespielt,
Ja,
ja.
siehst du, das ist auch ein Typ, der ja jetzt leider aufgehört hat. Auch, der ist ja auch noch jung, aber ich denke, hat in Island irgendwie auch was gefunden, was er mit Golf zu tun hat. Und er hat, als er im College war in den USA, sich ein Zimmer mit Adrian Meronk geteilt.
Ja, spannend. Der war auch beim Final Qualifying.
Ja, ich weiß. Und war Westwood auch bei euch? Der war auch da, ne?
Genau.
Wie ist das denn, wenn du da auf der Range stehst und da steht neben dir Lee Westwood? Oder allein das Wissen, dass der im gleichen Turnier ist. Was macht sowas mit dir?
Ich finde es extrem cool. Ich fand es schade. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir zusammen gespielt hätten, weil natürlich auch mehr Zuschauer dabei gewesen wären. Das ist was ich sehr mag, was Spaß macht. Ich hatte mal das Glück, 2017 im Rahmen der Porsche Open hatten wir in Hamburg auf dem Kiez ein Show-Event. Da war ich mit Alex Knappe zusammen im Team Germany und da wurde so ein 40-Meter-Pitch aufgebaut. Und da sind wir im Halbfinale gegen Charles Schwoerzel und irgendeinen anderen Südafrikaner angetreten und konnten gegen die gewinnen und hatten dann im Finale Patrick Reed und Jimmy Walker gegen uns.
Hallo.
Also echt coole Leute. Vor allem der Jimmy Walker ist unfassbar nett. Und das war für mich schon mal ein gutes Learning. Und für mich ist es einfach toll, das zu sehen. Also ich hatte auch das Glück, in meinem Golferleben mit anderen großen Spielern schon auch spielen zu können. Also ich habe mal mit Martin Kaymer gespielt und mit Ernie Els, und das hat mir, glaube ich, irgendwo ein Stück weit die Angst genommen, weil es sind im Endeffekt auch ganz normale Menschen, die einfach nur verdammt gut Golf spielen. Und ich finde es eher wertvoll, aus solchen Situationen zu lernen. Und auch, also klar, im Turnier hätte ich das jetzt nicht explizit gemacht, aber die zu beobachten, wie sie sich vorbereiten und wie sie mit Dingen umgehen, das ist unheimlich wertvoll. Also auch, glaube ich, eine kleine Anmerkung für jeden aufstrebenden Spieler oder Golffan an sich, halt Live-Spieler zu sehen, gute Spieler bei großen Turnieren, sei es die BMW oder auch ehemals Porsche Open, das ist halt unheimlich wertvoll, wenn man sich das genau anschaut und ein bisschen reflektiert, glaube ich, immer was Gutes mitnehmen kann.
Ja, ich würde noch dazu sagen, bitte das Zelt irgendwo an einem Tee aufschlagen und nicht am Green. Also habe ich früher viel mehr gelernt, wenn ich bei der US Open in Shercock einen nach dem anderen vom Tee spielen sehen, als da irgendwie zu gucken, ob er dann 2 Meter Putt macht. Aber genau darauf wollte ich auch raus, mit Nikolai von Dellinghausen und mit Gummi und Adrian Meronk. Er hat mir auch oft erzählt, dass, und Meronk war ja, das war jetzt gerade vor 2 Jahren mit dem Ryder Cup, wo Ryder Cup hätte sein sollen, vielleicht sogar. Das Wissen, dass er diesen Typen, der jetzt was weiß ich, Nummer 20 auf Nummer 15 auf der European Tour Rangliste war, dass er den schon mal geschlagen hat. Ich meine, wenn du Nikolai siehst, den hast du bestimmt auch schon ein paar Mal geschlagen. Ja, und er gewinnt ein Turnier auf der European Tour. Das muss ja unheimlich Motivation geben.
Immens. Also allem voran habe ich mich unfassbar viel gefreut. Und ich weiß noch, ich habe die Finalrunde auf meinem Handy vom Puttinggrün aus verfolgt. Und er ist halt einfach ein unfassbar lieber, toller Mensch, den ich sehr, sehr schätze. Vor allen Dingen auch als Golfspieler, weil wir auch bei Lochspielmeisterschaften gute Matches hatten und auch in der Bundesliga, auch im Final Four. Und klar, das motiviert einen unheimlich. Und auch allgemein auf der Tour Leute zu sehen, die man gut kennt. Ja, natürlich möchte man da dann auch sein. Und er zeigt einem einfach nur, dass es halt möglich ist. Und meine Aufgabe ist es, einen Weg zu finden, dahin zu kommen. Und glücklicherweise habe ich ein extrem tolles Team um mich herum geschaffen, die mich dabei unterstützen. Und ja, insofern ist es eine sehr schöne, spannende Aufgabe.
Ja, ich kenne Nikolai nicht, aber ich bin am letzten Tag auch hier nervös durchs Wohnzimmer gelaufen, als er da
Das glaube ich.
rumgespielt hat. Es ist schon interessant, was das Spiel alles mit einem machen kann. Aber du hast auch gesagt, du bist jetzt schon seit 2017 auf der Pro-Golf-Tour. Und
Genau.
wie sieht dein Trainingstag aus? Du hast gerade vorhin im Vorgespräch erzählt, kommst gerade vom Training, hast den ganzen Tag trainiert. Ich habe einige schwedische Freunde, die auch Q-School und so weiter durchgemacht haben und es nicht geschafft haben, die also wirklich 8 Stunden am Tag trainiert haben. Sieht das bei dir genauso aus?
Ja, also wenn man alles zusammenrechnet, kommt da schon einiges zusammen. Ich sehe es halt 95% nicht als harte Arbeit, sondern ich liebe es halt auch zu trainieren. Es fängt eben damit an, dass ich morgens aufstehe und erstmal eine Viertelstunde meditiere. Dann kommt das Frühstück und ein Warm-up-Programm. Dann geht man ins Gym, macht da seine Workouts, je nachdem, was gerade ansteht. Und dann geht es irgendwann auf den Golfplatz. Und es ist sehr situationsabhängig. Also wenn ich jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung zu einem Turnier bin, dann ist es nicht so umfangreich, weil man eben auch einfach fit und frisch ins Turnier gehen möchte. Aber da muss man oder muss jeder seinen Weg finden. Bei mir ist es dann einfach spiellastiger, dass ich mehr Golf spielen gehe, als dass ich auf der Range oder auf dem Putting-Grün nur stehe und einen Drill nach dem anderen mache. Aber ja, es ist sehr ganzheitlich und kann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe, glaube ich, sehr Glück, dass ich eine sehr tolle Freundin an meiner Seite habe, die da sehr verständnisvoll ist
Ja.
und versteht, dass es nicht einfach nur ein Job ist, sondern viel mehr.
Eine Leidenschaft. Ich meine, ich habe Freunde von mir, die, was weiß ich, 3, 4 Stunden auf dem Puttinggrün standen und geputtet haben. Da wurde mir beim Zugucken nur körperlich übel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber es nimmt ja auch, einen gewissen Teil deines Lebens weg,
Stimmt.
Golfprofi zu sein. Hattest du irgendwann mal den Gedanken, jetzt schmeiße ich alles in die Ecke, jetzt reicht es mir?
Nicht wirklich. Also, ja, tatsächlich nicht unbedingt. Und ich habe auch schon zwei Bandscheibenvorfälle hinter mir und war einmal ein ganzes halbes Jahr raus, über den Sommer auch. Das war eine spannende Phase, weil ich nicht Golf spielen konnte. Ich aber dadurch nochmal umso oder auch durch Covid auch gemerkt habe, wie sehr ich das liebe, diesen Weg liebe und diesen Beruf liebe auch. Insofern nicht wirklich. Ja, manchmal ist es furchtbar nervig, wenn man gewisse Events nicht mitnehmen kann, seien es Geburtstage von engen Freunden oder von der Familie.
Genau.
Meine Mom hat am 26. April Geburtstag und ich war leider viel zu selten da, weil immer ein Turnier war. Aber solche Sachen gehören halt dazu und ich bin auf jeden Fall so gestrickt, dass ich auch ja mehr als bereit bin, solche Entbehrungen auch zu treffen, um diesen Weg halt gehen zu können. Aber klar, ist nicht immer schön.
Ja, kann ich mir vorstellen. Super Antwort. Lass uns
Danke.
die Leute feiern, die dich unterstützen. Du
Ja.
hast Ping schon erwähnt und Bridgestone und Peter Millar, die brauchen von uns nicht noch extra Reklame.
Die kennt jeder.
Aber fangen wir mal an mit der Birdie Box Hamburg.
Jawohl.
Was geht da ab?
Abgeht da, dass man da sehr geil Indoor-Golf spielen kann. Wir haben da zwei Trackman-Simulatoren, haben ein Well-Putt, Tiltable Putting Green mit Sam Lab und allem. Also man kann sehr gut an seinem Spiel feilen. Die Idee ist es halt, ein tolles Umfeld für Golfer zu schaffen, die nicht nur einfach an der Leinwand spielen wollen, was natürlich auch verdammt viel Spaß macht, wenn man über 300 Plätze weltweit, glaube ich, mittlerweile spielen kann, sondern auch gemeinsam trainiert. Immer jemand da ist, der auch Golfverständnis hat und auch gerne den Leuten weiterhilft. Und im letztes Jahr zur Wintersaison damit angefangen, mit meinem Coach Christian Landvermann zusammen. Und ja, es ist einfach ein unheimlich schönes Projekt, bei dem ich das Glück habe, ja, die Marke nach außen zu tragen, aber auch selber Teil der Birdie Box zu sein, indem ich da auch jetzt im Winter gearbeitet habe und trainiert habe und für mich auf jeden Fall den Winter sehr versüßt hat.
Es ist also mehr fokussiert auf Trainingsmöglichkeiten jetzt. Es ist nicht eine dunkle Ballerbude mit Disco-Musik und so weiter. Irgendwie
Disco-Musik können wir auch auflegen. Ist kein Thema.
Warum nicht?
Es ist viel möglich auf jeden Fall. Wir haben auch eine gute Bar mit allem drum und dran.
Ganz gut.
Aber ja, es ist das, was man gerade sucht. Also man kann mit seinen Freunden einfach lässig eine Runde, zum Beispiel auch Royal Portrush spielen, passend zu den Open gerade. Aber auch wirklich einfach trainieren. Wir haben ein Kamerasystem mit dabei und das Feedback vom Trackman, der da installiert ist, ist natürlich auch großartig. Also.
Wir hatten ja letzte Woche Martin Borgmeier, der jetzt auch bei Sky angefangen hat zu kommentieren. Und er hat gesagt, dass er in seiner Vorbereitung als Kommentator auf dem Simulator Oakmont gespielt hat.
Okay.
Hat es dich überrascht, wie populär Indoor-Golf geworden ist? Was war deine erste Reaktion dazu, als es rausgekommen ist?
Es hat mich nicht wirklich überrascht, weil gerade als Hamburger weiß man, dass es auch nicht so schöne Golftage gibt, zumindest wettertechnisch. Und es ist einfach ein unheimlich cooles Konzept. Es macht verdammt viel Spaß. Eben im Warmen stehen zu können, Turniere auch zu haben mittlerweile. Es gibt ja auch die Next Tour für uns Pros oder für gute Amateure, wo man auch noch vernünftiges Geld verdienen kann, aber von in Anführungsstrichen zu Hause aus eben daran teilnehmen kann. Also man hat den Wettbewerb, man hat aber auch dieses soziale Beisammensein. Es ist egal, ob es dunkel ist oder hell ist. Ja, und hat immer einfach immer noch sehr viel mit Golf zu tun.
Du hast deinen Coach Christian Landvermann erwähnt und Christian ist ja wirklich einer der besten, die wir in Deutschland haben, ehemaliger PGA Teacher of the Year, glaube ich.
Zu Recht.
Ja. Und also wirklich auf dem Level mit Ted Long und Craig Miller. Alles Gute, Craig, der gerade Bei der Scottish ist in Renaissance mit Matti Schmidt einen super Job macht, seitdem er wieder mit ihm zusammen ist. Erzähl uns ein bisschen über Christian.
Christian habe ich kennengelernt als eigentlich unseren Damentrainer in Falkenstein. Hat die Mannschaft halt lange Jahre betreut. Schon immer ein super netter Kerl gewesen, mit dem man ab und zu mal gequatscht hat, wenn man sich im Platz gesehen hat und oder im Club gesehen hat. Und habe ihn dann irgendwann gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mein Trainer zu werden, vor knapp 2,5 Jahren, weil ich lange auf der Suche war. Und einiges probiert habe, und manchmal liegt das Glück halt sehr nah. Und das war dann der Fall mit Christian. Und er ist halt für mich nicht nur ein Schwung-Golftrainer, sondern ein richtiger Coach. Und das macht ihn auch aus, dass er eben den Spieler ganzheitlich sehen kann und eben auf die Bedürfnisse des Einzelnen sehr gut eingehen kann. Und hat mir unheimlich geholfen. Bin sehr glücklich, ihn in meinem Team zu haben. Aber auch menschlich eben einfach eine immense Bereicherung. Und ja, fachlich steht das, glaube ich, außer Frage, dass er da einfach einen super, super Job macht.
Ich
Und
denke, bei ihm kann man auch Lessons buchen. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall.
absolut. Kann
Ja,
ich sehr empfehlen.
hallo. Wenn du ein Turnier spielst, bist du dann in Kontakt mit ihm? Schickst du ihm ein Video von deinem Schwung und sagst, pass mal auf, was ist denn hier los? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist eher auf der mentalen Seite. Also, oder allgemeines Management. Also, ich versuche, meine Arbeit vor den Turnieren erledigt zu haben und auch mit dem Mindset dann in das Turnier zu gehen und das zu nehmen, was ich gerade habe. Also, da ist jeder Spieler, glaube ich, anders gestrickt. Aber das ist für mich der Weg, mit dem ich am besten fahre, dass ich halt nicht zu viel in die Technik gehe dann und einfach versuche, Golf zu spielen. Und dieser Weg, also, oder auf diesem Weg hat er mir auch geholfen, und das war einer der Gründe dafür, dass sich jetzt in den letzten 2 Jahren mein Spiel auch deutlich verbessert hat, auch in den Ergebnissen her wieder.
Und dann hast du noch jemanden in deinem Team mit einem Supernamen, Konstantin Focke. Wer ist das denn?
Ist nicht nur ein super Name, sondern auch ein super Typ, allen voran.
Ja.
Ist mein Athletiktrainer, der spezialisiert auf Personal Training ist eigentlich Sportwissenschaftler und genau, super Fachmann, was das Golf auch angeht, selber total golfverrückt, spielt seit knapp 5 Jahren, ist, glaube ich, Handicap 2. Macht mir das Leben auch manchmal schwer in Matches und ja, ist ein elementarer Bestandteil meines Teams, mit dem ich mich super regelmäßig über alles Mögliche austausche und eben dieser ganzheitliche Approach, nicht nur, dass man einfach ins Gym geht und da seine Sachen macht, sondern einfach als Mensch, als Athlet gesund zu sein, aber auch eben golfspezifisch sich zu verbessern, sei es halt der Clubhead Speed oder einfach gesund seine Karriere ja, bestreiten zu können. Da ist ja einfach eine immense Bereicherung.
Ja, man hört immer mehr, wie wichtig dieses Team ist, in jeder Sportart. Ich meine, nicht jetzt Wimbledon läuft ja gerade, was die da auch für Teams in den Boxen sitzen haben. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es ja auch nicht. Viele wechseln dann den Trainer und dann sind sie nicht happy und so weiter. Ich meine, wenn ich mir die Guten angucke, die Besten angucke, Spieth, McIlroy, Scheffler, was weiß ich. Viele von denen sind noch mit den Coaches zusammen, die sie als Jugendliche hatten, als Jugendgolfer, nicht? Zeigt, wie
Der Idealfall.
wichtig diese Beziehung ist zwischen Spieler und Coach. Aber riesiges Shoutout an die Birdie Box, an Christian Nanfermann und an Konstantin Focke.
Fall.
Super, da, es
Kommt
ist,
gerne.
ich finde es super, dass diese Bereiterklärung, jemanden wie dich zu unterstützen. Finde ich, ich meine, es hört sich vielleicht an wie das selbstverständlichste Ding der Welt, aber ist es überhaupt nicht. Nicht? Hast du einen Manager?
Tatsächlich nicht.
Nee.
Ich habe damit Erfahrung gemacht, aber bin dann zum Schluss gekommen, dass ich besser damit fahre, mich selber zu managen. Genau, aber es gibt Situationen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Final Qualifier, und am nächsten Tag hatte ich um 14 Uhr Tee Time in Polen bei der Pro Golf Tour. wo ich mir einen Manager gewünscht hätte, aber habe es dann auch geschafft, dort aufzuziehen und immerhin die erste Runde minus vier gespielt. Aber manchmal wäre es ganz schön, ja.
Ich habe mir deine Scores, was man so finden kann online, mal angeguckt von diesen Turnieren. Mir ist aufgefallen, dass deine ersten Runden immer richtig gut sind. Also
Ja.
stimmt das?
Also, ich habe noch keine Scoring Average verglichen, aber ein guter Freund von mir hat mich neulich auch darauf angesprochen. Ein bisschen fordernd auch, warum ich dann nicht so gut weitermache. Konnte ich ihm nur entgegnen, dass ich daran arbeite, dass ich das versuche. Aber ja, im Moment ist das so der Fall.
Ja, ich
Das
meine,
stimmt.
nicht, wenn man
Immerhin.
der gute Einstieg ins. Gibt es auf der Pro Golf Tour eine Cut? Gibt es
Nach
auch.
zwei Runden,
Oh,
genau.
ja, da hilft ein guter Einstieg ins Turnier natürlich. Du hast vorhin auch Zielsetzungen angesprochen. Wie können wir uns das vorstellen? Natürliche kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele. Ziele, die man kontrollieren kann. Nicht, ob man in den Ryder Cup berufen wird, gepickt wird, kann man ja nicht kontrollieren. Wie setzt du deine Ziele? Am Anfang der Saison setzt du sie konkret mit Rangliste auf der Tour oder wie?
Ich habe mehrere Modelle ausprobiert über die Jahre, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich eher ein prozessorientierter Mensch bin. Und es gibt natürlich kleinere Zwischenziele, was diesen Prozess angeht. Also gewisse Werte, sage ich mal, was Strokes gained angeht, zu verbessern. Und dann dröselt man das so ein bisschen auf und schaut, okay, wie kann ich das anstellen, dass ich ja, näher den Ball ranhaue aus 150 Metern als Beispiel. Aber explizit ist natürlich ein Ziel, aufzusteigen, erstmal auf die Hotel Planner Tour, beziehungsweise dann den Weg auf die DP World Tour zu finden. Das steht außer Frage, aber ich habe die Erfahrung gemacht über die letzten Jahre, dass es mir halt wesentlich mehr geholfen hat, wenn ich mich auf das konzentriere, was jetzt gerade vor mir liegt. Und mein alter Trainer hat mal was sehr Gutes gesagt. Er hatte mich gefragt, welcher Schlag im Golfspiel der wichtigste ist. Und habe ich versucht, eine Antwort zu finden, aber am Ende war die Antwort der nächste Schlag. Und das begleitet mich tatsächlich immer noch. Insofern
Ja.
versuche ich da Tag für Tag besser zu werden, meine Fortschritte zu machen und ja.
Ja, Golf is a game of misses, nicht? Also, das hast du ja auch schon gesagt. Die Besten der Welt schlagen halt sehr selten zwei schlechte Schläge hintereinander.
Das ist es, ja.
Nicht? Darum geht es ja. Und das machst du dann mit Christian, denke ich, diese ganze Zielsetzung und so weiter. Da seid ihr dann als Team unterwegs. Guckst du
Genau.
Golf im Fernsehen? Hast du Zeit dafür? Hast du Interesse dran? Ich denke, die großen Turniere vielleicht.
Ich habe großes Interesse daran. Es ist eben auch spannend für mich, einfach zu sehen, wie Spieler mit Situationen umgehen. Und natürlich so die Back Nine und Sunday, das ist immer schön zu sehen. Aber auch bei den Majors. Ich meine, jetzt die Open, das wird ein bisschen schmerzhaft, aber es ist mit mein liebstes Turnier, das zu verfolgen. Aber ja, tatsächlich sehr gerne. Und da auch nochmal ein Shoutout an Martin Borgmeier. Das Turnier, was er mitkommentiert hat, habe ich auch verfolgt und fand, dass er einen Riesenjob gemacht hat. Also
Und
es
ich
ist
auch. Ich
immer.
habe mir das erste, was ich ihn gefragt habe, wann kommentierst du endlich alleine?
Bitte,
Niklas, super. Ich muss dich noch ein paar Sachen fragen.
gerne.
Erstmal, was steht das bei dir auf dem Programm, turniermäßig? Wann steht das nächste Turnier an?
Also hoffentlich nächste Woche auf der Hotelplaner Tour. Da warte ich noch auf ein Feedback, ob ich den Spot bekomme.
Wo
Das
wäre das?
kann, bitte?
Wo wäre das?
In Deutschland, in Süddeutschland.
Okay,
Das wäre was für
diese
morgen.
Fried Green Egg oder was immer das ist.
Ja, genau.
Okay, die Barbecue-Leute.
Und ja, auch cool. Ich hoffe, es gibt ein leckeres Grillbuffet oder sowas. Das wäre stark. Genau, das zum einen und zum anderen dann direkt im Anschluss mit einem Tag Pause wäre dann am Öschberghof das nächste Pro-Golf-Turnier. Danach ist dann eins in der Schweiz und dann ist wieder eine kleine Lücke, bis es nach Holland geht. Ja.
Okay, also doch volles Programm den ganzen Sommer durch, bis dann zum Finale von der Pro Golf Tour. Wie
Genau.
viele steigen dann auf in die, gibt es da
Also es sind im Normalfall fünf Leute.
für die Top 5?
Genau.
Haben dann Challenge Tour oder Hotel Planner Tour, wie die jetzt heißt.
Genau, ja.
Und das ist auch für dieses Jahr noch das Ziel.
So ist es.
Auf jeden Fall, super. Wenn du, nicht ob, sondern wann das passiert, du dich für die Challenge Tour oder die European Tour qualifizierst und du gehst feiern mit deinem Team und deiner Freundin und deinen Kumpeln in Hamburg in eine Karaoke-Bar. Was singt Niklas Adank? Da.
Versuche mich gerade zu erinnern, was ich das letzte Mal gesungen
Also ist ja
habe,
schon
als
mal
ich in
sehr
so einer
vorteilhaft,
Bar
dass du das schon mal gemacht hast.
war. Ja.
Als wir das Ben Crenshaw gefragt haben, da gab es eine Minute Silence. Aber dann hat er auch.
Kann ich nachvollziehen. Ich würde sagen, I'm on Fire von Bruce Springsteen.
Oh. I'm on Fire bei Bruce Springsteen. Ein guter Freund von mir, schwedischer Pro, auch Q-School, European Tour. Wenn er Putten trainiert, hört er nur das Lied,
Wirklich?
weil das irgendwie einen Rhythmus hat, das seinem Körper und seinem Tempo entspricht. Kennt ihr bestimmt John Novoselle, der das Buch geschrieben hat, Tour Tempo. Der redet genau davon, er nennt das dann Swing Set Through. Und jeder hat einen anderen Rhythmus. Und dann hat er irgendwie mal erzählt, dass wenn man auf dem Weg zum Golfplatz Songs findet, die den gleichen Rhythmus haben, spielt man viel. Ich habe lange gesucht, ich bin dann irgendwann mal bei Bob Marley gelandet. Und ob es funktioniert hat, weiß ich nicht.
Okay.
I'm on Fire bei Bruce Springsteen, das ist auch ein First für uns.
Stark.
Ja, super. Niklas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Die Stunde ist viel zu schnell rumgegangen. Was soll ich zum Abschluss sagen? Wenn es wirklich nur ein halber oder ein Dreiviertelschlag pro Runde ist, der den Unterschied zwischen den Touren macht, wünsche ich dir von Herzen, dass du diesen Schlag oder diesen halben Schlag findest und dass wir dich so schnell wie möglich auch bei Sky mit Martin Borgmeier am Mikro sehen können. Vielen, vielen Dank
Vielen,
für
vielen.
heute.
Ja, auch dir vielen, vielen Dank.
Okay, und jetzt bist du ein Golfschau All-Star.
Alright.
Ah, da kommen a lot of benefits
Ich bin gespannt,
damit.
aber ich freue mich sehr.
Ja, und ich hoffe, du kannst die Open genießen und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Achievement, Final Qualifying. Ich meine, wir haben uns nicht drüber unterhalten, wie man da überhaupt hinkommt. Ich meine, das sind Tausende von Leute, die da mitspielen und die ganzen Stages, wirklich phänomenal.
Dankeschön.
Mein Lieber, ich wünsche dir was.
Ich
Alles
dir auch.
Gute. Und
Ebenso.
hoffentlich war heute nur das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst.
Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen,
Super.
vielen Dank nochmal.
Mach's gut. To the
Ciao.
Linksland, ladies and gentlemen.